basketbol lan. Bruno, ich schlag den Ball lang.
Bruder, schlag den Ball lang. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lange Haver Podcast. Bei Sonnenschein muss ich ja noch sagen, bei mir zumindest, auch mit meinem Dickerchen.
Ja, hier scheint absolut auch die Sonne, auch wenn sie so langsam untergeht. Ist ja auch schon wieder spät heute, aber ich würde diese Folge gerne mal mit einem Gefühl starten.
Oh, mit einem Gefühl.
So, jetzt mach mal die Augen zu, atme mal tief durch. Ja? So, mach das mal wirklich.
Ja,
so.
Mach ich.
So, hab zwar Angst, aber ich mach's. Dann stellst du dir vor, Sonntag, der 3.5., es ist 13.30 Uhr, Wedau-Stadion, MSV Duisburg, Energie Cottbus, volles Haus, 6-Punkte-Spiel, 12-Punkte-Spiel, die Spieler laufen ein und jetzt kommst du.
Nasser Schlipper, 140er Puls, maximal aufgeregt, kann nicht still sitzen, stehe, 90 Minuten lang in der Pause, Pausenpuls 120 und bete zu allen Göttern, die es auf diesem Universum gibt, dass Cottbus das Ding zieht. Das kann ich dir jetzt so verraten.
Das ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel der letzten 10 Jahre, oder?
Definitiv. Das ist halt, ja, also ich habe lustigerweise vorhin so eine Kurzdoku gesehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst von, die ist, glaube ich, von der Sportschau. Die heißt Bolzplatz. Mhm. Die picken sich da immer so ein paar Themen raus. Da ging es dann um Energie, die war jetzt einen Monat alt. Haben sie Matuschka und Koso interviewt und ein bisschen Pele. Und dann ging es halt darum, ne, so um die Historie. Und da kommen ja alte Gefühle wieder hoch. Und dann sieht man auch mal, wie lange man da auch da unten im Keller war. Und das ist so jetzt der Moment, das ist diese Saison, 60. Geburtstag vom Verein. Und jetzt schaffst du es eventuell wieder ins Oberhaus, zweite Liga zu kommen. Und das ist halt, das wäre halt geisteskrank. Also ich merke das halt, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich habe es auch gestern beim Fußballabend, ich weiß gar nicht, mit wem ich da geredet habe, gesagt, ich schlafe schlecht, ich bin angespannt. Jedes Wochenende ist so eine Freude und Anspannung und Angst so in einem. Man freut sich irgendwie gleich aufs nächste Wochenende, aber irgendwie hat man auch Angst davor. Also es ist ein ganz komisches Gefühl. Das ist der Wahnsinn. Und wenn ich jetzt an Sonntag denke mit Duisburg, also irgendwie will da nicht so viel Euphorie hochkommen, aber einfach nur um Angst enttäuscht zu werden. Also es ist wirklich... Emotional ist das gerade eine harte Zeit, sag ich dir, wie es ist.
Das letzte Mal, dass sie zweite Liga gespielt haben, war 2013-14. Das ist dann also 12 Jahre her. Damals abgestiegen als Tabellenletzter.
Überleg dir mal, 12 Jahre schon wieder her. Wahnsinn.
Mit so Trainern wie in einer Saison 4 Trainer gehabt übrigens. Rudi Bommer, Stefan Schmidt, Jörg Böhme. René Riedlewitz, damit sind sie abgestiegen damals, 2014.
Bomber und Riedlewitz habe ich in der Augen. Die anderen Bienen, da habe ich schon gar nicht mehr die Gesichter richtig vor Augen.
Ja, und dann kam 2016 das erste Mal, da sind sie dann auch abgestiegen, nämlich in die Regionalliga, kam dann das erste Mal Pele Wollitz und der hat es dann geschafft, auch aufzusteigen in die dritte Liga, aber in die zweite Liga haben sie es seitdem nicht mehr geschafft. Ja, es ist schon krass, ne? Also es könnte echt klappen dieses Jahr. Und
ja.
Es ist ein 6-Punkte-Spiel.
Das ist definitiv 6-Punkte-Spiel. Ich glaube, ich habe jetzt die Punkte nicht alle so genau im Kopf, aber du hast ein besseres Torverhältnis auch noch zu Duisburg. Das bedeutet theoretisch, wenn du das gewinnst, hast du eigentlich den 3. Platz safe. Wenn da jetzt nicht noch irgendwas Komisches passieren sollte.
Ja, wenn du gewinnst, hast du 6 Punkte Vorsprung, bei dann mindestens, bei einem Ein-Tore-Vorsprung-Sieg, sage ich mal, mindestens ein +5er-Torverhältnis.
Ja, das...
Da sollte schon fast, also du brauchst...
Ist schon fast wie ein Punkt dann, ne, 5 Tore.
Ja, das sind 2 Spiele, nee, es ist eigentlich ein ausgeglichenes Torverhältnis. Du musst ja 2-mal verlieren und Duisburg muss 2-mal gewinnen. Also selbst wenn du 2-mal -1 hast und Duisburg 2-mal +1, dann sind ja schon 4 ausgeglichen. Also das Torverhältnis wird es dann nicht mehr sein. Das könnte sogar eher für Duisburg sprechen, würde ich sogar behaupten. Allerdings, wenn du jetzt plus eins machst, dann macht der Duisburg automatisch minus eins, dann sind es sogar sechs Differenz. Stimmt ja. Ne? Also man muss ja mal beide rechnen. Das könnte ungefähr ausgeglichen sein. Halt, sage ja. ich jetzt mal. Das Torverhältnis mit, die haben im Moment plus 16, Cottbus hat plus 20. Das ist wahrscheinlich, wenn das so kommt, und das spielt nochmal eine Rolle, dann wird sich in dem Moment die Waage halten. Aber es reicht ja ein Punkt dann bei drei.
Ja, genau.
In den nächsten beiden Spielen. Und Duisburg muss auch erstmal beide gewinnen. Dementsprechend ist es quasi dann der dritte, den man sicher hat.
Ja, ja. Natürlich will man das vermeiden, weil Relegation ist halt immer hart. Und gerade jetzt in der zweiten Liga, wir haben schon viel drüber geredet, du weißt nicht, was dich erwartet. Und das kann auch, wenn du richtig Pech hast, ein übler Brocken werden, der da mal reinrutscht, wo er eigentlich nicht hingehört. Überleg mal, da rutscht irgendwie sowas wie Fortuna Düsseldorf rein, so, da kannst du die Karten legen.
Ja, das willst du nicht.
Nee, das willst du wirklich nicht. Weil das negiert dann irgendwie die komplette Saison wieder, die so geil war. Und deswegen, du hast jetzt alles in der Hand. Also, ich habe gesagt, zwei Siege, ne? Es ist jetzt einfacher gesagt als getan. Zwei Siege und du bist durch. Dann kann schon kommen, was will, fast.
Dann geht halt noch gegen Essen dann um den direkten Aufstiegsplatz, ne? Das wird genau. wahrscheinlich ein Schlussspurt bis zum letzten Spieltag werden.
Ja, also wenn jetzt nicht irgendwie Essen durch diese zwei Niederlagen in Folge irgendwie einen Mindbreaker bekommen hat und die jetzt schon wieder Punkte lassen, was ich so ein bisschen hoffe, auch wenn Essen ein geiler Club ist, aber ja, mal schauen. Am Ende wäre ich wieder letzter Spieltag und ich werde hier, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich mit dem Handtuch um den Hals vorm Fernseher stehen und heulen, lachen, alles gleichzeitig.
Ja, aber bis dann haben wir erstmal MSV gegen Cottbus. Das, wie gesagt, wahrscheinlich bis dato definitiv wichtigste Spiel. Klar, das wichtigste Spiel kann dann auch noch kommen, dann am letzten Spieltag. Aber bis heute ist es dann das wichtigste Spiel, weil es eben erstmal hier quasi Platz 3 sichern kann. Und du dann schon mal diesen Druck raus hast, definitiv in die Relegation zu kommen. Und außerdem, das ist ja noch ein kleiner Nebenbetrachtung, ist das ja auch noch wert, unabhängig vom Brandenburger Pokal bist du dann schon mal im
DFB-Pokal. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Was ich ein bisschen schade finde in der Phase der Saison, dass du halt von den letzten vier Spielen nur ein Heimspiel hast und drei Auswärtsspiele. Das ist auch von den oberen fünf die Ausnahme. Du hast halt nur noch wen Wiesbaden dann als Heimspiel, die anderen sind halt alle auswärts.
Ja.
Das ist ein bisschen schade, weil gerade dieses Stadion zu Hause, das gibt natürlich nochmal eine ganz andere Power. Und so ein letzter Spieltag zum Beispiel zu Hause, da gehst du vielleicht nochmal ganz anders rein, wenn es da wirklich nochmal um die Wurst geht, als wenn du das dann auswärts machst. Auch wenn ich weiß, dass die Auswärtsblöcke jetzt immer ausverkauft sein werden. Also bei Viktoria Köln sind 700, das war Maximum, also knappe 700 waren es mitgereist. Ich war auch, glaube ich, dreimal so viel, als Viktoria Köln-Fans da waren. Das wird bei den anderen Stadien halt auch sein. Duisburg wird auch wieder rappelvoll sein.
Ja, aber auch da ist es sowieso ausverkauft, ne?
Also ja. Das wird auch nochmal richtig geil, glaube ich. Also Duisburg ist halt, da ist auch eine schöne, geile Fanszene, ne? Und da trifft nochmal richtig was aufeinander. Das kann so erstmal ganz nüchtern betrachtet ein geiles Fußballfest werden, der Sonntag.
Na, die haben auch schon in der ersten Liga gegeneinander gespielt.
Die haben auch schon mal im DFB-Pokal Halbfinale gegeneinander gespielt.
Ich erinnere mich, da hat sich damals Duisburg aber durchgesetzt, ne?
Ja, da hat Wollitz hat das Thema wieder aufgemacht. Jetzt ist auch geisteskrank. Ja. Der meinte, da ist noch eine Rechnung offen.
Ich weiß schon zufällig, wann das war. Das war 2011. Ich hatte da nämlich Karten gehabt fürs Finale gegen Schalke damals. Und Duisburg gegen Schalke im Finale, glaube ich, dann 5-0 verloren. Das war aber, da waren das beides schon Zweitligisten, glaube ich. Genau, da hat Duisburg 2-0 verloren, 5-0 verloren damals, aber ich hatte eben Karten fürs Finale und habe die damals meinem Onkel gegeben, weil er MSV-Fan war.
Ja, okay, cool. Deswegen, ja, da hat, glaube ich, Duisburg 2-1 gewonnen, wenn ich mich noch recht entsinne.
Das ist ja interessant, dass er jetzt so, also ganz ehrlich, das ist 15 Jahre her, das heißt, die meisten Spieler, die können sich daran kaum erinnern. Also.
Ach, da gibt's keinen mehr, glaube ich, im Verein, außer vielleicht noch nicht mal der Platzwart wird noch von damit sein.
Kann sich daran erinnern, aber auch nicht mehr als aktiver Spieler, sondern halt immer als Kind oder als
Spieler. Ja, genau, als Fan.
Aber war damals Wollitz Trainer? Nein.
Nee. Nicht, also, glaube ich nicht. 2011 kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber ich glaube nicht.
Ich werde es dir gleich sagen.
Da, du bist ja Mr. Recherche bei uns immer.
Doch, Pele Wollitz war Trainer.
Echt, ja?
Ja.
Deswegen hat das Thema auch nochmal aufgemacht. Ist ja lustig. Also ist ja irgendwie ein lustiger Move, so ein altes Ding rauszuholen.
Aber krass, wie lange und wie viel der schon Trainer war.
Ey. Ja, das unterschätzt man, ne?
Weil der war 2000, der war 2009, 2010 ist der damals Trainer geworden. Als Zweitligist hat dann 3 Jahre die Stricke geleitet, ist dann entlassen worden und kam dann wieder 2016 und blieb dann sogar bis 2019 oder 20 drin und kam
dann ist dann er selber reingehauen.
Und kam, das kann sein, ja, und kam dann 2021 wieder und ist seitdem
Coach. Da ist er vorzeitig, glaube ich, gegangen, weil er dann zu Magdeburg eine Etage höher gegangen ist. Das hat aber nicht funktioniert. Da hat man sich ein bisschen überworfen. Also da hat er sich auch keine Freunde gemacht. Dafür hat er sich, glaube ich, letztes Jahr auch nochmal entschuldigt in einem Interview. Mhm. Dass es einer seiner größten Fehler war, dass er das gemacht hat. Ich glaube, das ist in der Winterpause oder so gegangen.
Ja, er ist dann zu Magdeburg, du hast recht. Am 2.1. Amtsantritt. Ja, zur Winterpause, genau.
Ja, das war ein großes Thema gewesen. Und Magdeburg ist halt da gescheitert. Da ist er, glaube ich, dann sogar entlassen worden. Und ja, und irgendwann kam er dann wieder, weil dann hatten wir auch eine neue Führung gehabt im Verein und die hat dann wieder Kontakt zu Wollitz genommen und er hatte die ersten Jahre schwer. Ich glaube, das mit Wollitz und dieser langen Amtszeit, das hat man nicht so auf dem Schirm, weil diese, ich weiß jetzt nicht, 5 oder 6 Jahre Regionalliga, da hast du halt den Verein nicht so auf dem Schirm. Da kriegst du halt wenig mit und deswegen hast du ihn auch nicht so prägend im Kopf. Aber ja, der hat sich ein Denkmal gemacht, schon jetzt. Das muss man einfach mal so sagen. Und der Erfolg gibt ihm recht. Wenn ich mir überlege, zweite oder Drittligasaison und dann immer hieß es, du bist ein erster Abstiegskandidat und dann spielst du halt die ganze Saison, letzte Saison wie jetzt, immer um Aufstieg. Das spricht schon halt für ihn und sein Team, ne? Also.
Definitiv, der hat so eine erfolgreiche Phase mit Cottbus. Und ist ja eigentlich auch, hat er eigentlich auch immer gut geliefert, muss man ja ehrlich sagen. Er hat ja kaum schlechte Ergebnisse geliefert. Ich muss auch ehrlich sagen, dass Klaus-Dieter Wollitz einer wahrscheinlich der underratedsten Trainer ist. Also natürlich ist er jetzt kein Trainer für die Champions League, so meine ich das nicht. Aber insgesamt ist er einfach in seiner Laufbahn bis jetzt, und die geht ja nun schon eine ganze Weile, eigentlich viel zu erfolgreich gewesen dafür, dass er immer noch in Anführungsstrichen nur einen Drittligisten trainiert. Der hat ja auch mal zweite Liga trainiert eine ganze Weile, ja unter anderem auch Cottbus, aber ich kann mich daran erinnern, bekannt geworden ist er eigentlich damals, als er bei Osnabrück war.
Ja, das stimmt. Aber auch da muss irgendwie die Tücher ein bisschen zerschnitten sein, ne? Der ist da auch nicht mehr herzlich willkommen, irgendwie.
Ja, aber der war 5 Jahre da.
Ja, ich weiß, ich bin da voll bei dir. Also mich wundert es auch, dass man denen nie irgendwie nochmal die Chance in der zweiten Liga gegeben hat. Also entweder fühlt er sich so pudelwohl und er hat Angebote abgelehnt, oder die Leute kommen mit ihrer Art nicht klar. Du musst natürlich sagen, das hat er nämlich in dieser kleinen Doku auch gesagt, es gibt keinen im Verein, der ihm reinredet und sein Team, wie sie zu arbeiten haben. Der kriegt 100%iges Vertrauen. Kein Vorstand, der da irgendwie was sagt, kein Geschäftsführer, der da irgendwie denkt, der hat Ahnung, der kann machen, wie er will. Und wir wissen ja alle, Wollitz ist auch super speziell. Also, ne, da brauchst du ja nur so eine PK von ihm gucken, so der geht ja durch welche Dramadreiecke der da geht, das ist ja der Wahnsinn manchmal. Und ich glaube, er hat auch ein verdammt großes Ego. Also ja, außerhalb des Podcasts würde ich den anderen Vergleich noch ziehen. Das ist halt, und das musst du halt können als Verein. Dafür musst du ihm den Raum auch geben und ihm auch halt blind vertrauen. Und ich glaube, das können gar nicht viele. Und in Cottbus hat man es gemacht, weil man auch gar keine andere Wahl hatte. Viel Kompetenz hattest du jetzt nicht und damit meine sportliche Kompetenz. Und dann warst du ja natürlich froh, wenn du den hattest. Ich meine, der ist Sportdirektor und Trainer in einem. Dieses Konstrukt gibt's ja auch kaum noch. Ja. Das ist ja geteilt. Ich glaube zwar, das wird man aufbrechen, sollte man aufsteigen, vermute ich zumindest, weil du das irgendwann einfach nicht mehr stemmen kannst in dieser Art und Weise, in dieser
Du musst ja auch ganz viel anpassen, ne? Also du musst ja eben auch dann, ich sag mal, dich viel professioneller auch dann irgendwo aufstellen mal, ne? Das heißt also, du brauchst ein anderes Scouting und so weiter und so fort. du musst eine andere Jugendarbeit hinbekommen. Dann natürlich ist das Thema Stadion bei Cottbus ein Thema oder ein Problem, kann man sogar sagen. Aber die ganze Infrastruktur vom Verein ist einfach nicht mehr auf Zweitliganiveau. Das war sie mal, aber lange
nicht. Absolut nicht. Absolut nicht.
Das ist sogar, würde ich sagen, eher unteres Drittliganiveau, wenn wir fair sind.
Das Stadion
an sich ist ein gutes Drittligastadion, aber ich glaube, dass die Trainingsanlagen, die Jugendarbeit und so weiter und so fort, das ist schon, da ist man einfach hinten dran. Und da muss man halt schnell auffüllen. Und dafür brauchst du eben auch Personal, weil einer alleine kann es nicht, sei ja noch so gut. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, da gebe ich dir recht. Und ich meine, in diesem Winter war es ja schon gewesen, dass ein Trainingsplatz gesperrt werden musste, weil er nicht mehr bespielbar war, nur weil Winter war. Und wir hatten jetzt nicht einen sibirischen Winter, wo 40 Zentimeter Neuschnee
kam. Naja, wir hatten schon einen stabilen Winter. Ne?
Also, ja, aber
das jetzt, muss man schon sagen, für deutsche Verhältnisse war das ein echt kalter Winter.
Es war ein kalter Winter, aber das ist jetzt, also kalt ist die eine Sache, aber nicht spielbar ist so eine andere Sache. Also der war halt wirklich nicht mehr betretbar. Da war ein Schild ja auf eigene Gefahr dann schon dran. Also Das kann es dann halt auch nicht sein. So darf nicht Profifußball sein. Und was halt schade ist, und das hat ja Wollitz auch schon zum Thema gemacht, das ist der einzigste Club in Brandenburg, der vorzeigbar ist. Also ich bin ja Brandenburger, ich kann es ja sagen, also das Bundesland hat nicht viel. So, das ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, wir haben ja tausend Sachen, mit denen wir glänzen können in der Welt und im Sport schon gar nicht, außer vielleicht so ein Leichtathletik vereinzelte Kirschen. Da hast du so einen Vorzeigeverein so und den unterstützt du halt kaum. Da musst du betteln und kriechen, damit du mal einen Kunstrasenplatz erneuert kriegst nach 25 Jahren. Du musst dir mal überlegen, der Rasen im Stall der Freundschaft, der liegt schon über 10 Jahre dort. Über 10 Jahre, der wurde seit über 10 Jahren nicht gewechselt. Digga, manche kleinen Vereine hier in der Umgebung wechseln öfter den Rasen. Also das ist halt, und das verstehe ich dann halt nicht. Wir machen ja immer so, Sport ist wichtig und so weiter und soll ja verbinden und bla bla bla. Und dann sind 3,50 Euro mal für so einen Rasen zu viel. Also, naja.
Ja, das stimmt. Das ist, komisch, weil es muss doch irgendeinen Grund werden, geben, warum dieses Land Brandenburg so ein schlechtes Verhältnis zum Verein hat.
Ja, die sind alle andere. Die sind alle wahrscheinlich Turbine Potsdam-Fan oder so. Keine Ahnung, Babelsberg-Fan. Alle aus Potsdam. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wo da der Bruch herkommt, so, warum man da so geizig ist, nenne ich es mal, oder von mir aus nicht gewillt ist, in diesem Verein, in dieses Aushängeschild und in die Region zu investieren. Ich meine, es gab ja mal ein Konzept wohl, ich weiß nicht, ob das mal umgesetzt wird, wenn man aufsteigt, als Multifunktionsarena. Also du solltest das Geld nicht nur in den Stadion pumpen, so dass du einfach zweitligatauglich bist, sondern so, dass das Stadion auch für andere Dinge genutzt werden kann, damit sich das Geld halt mehr rentiert, ne? Damit die Region mehr davon hat. Also wird wahrscheinlich dann sowas werden wie Konzerte und bla und blub, vermute ich jetzt mal. Aber macht man halt auch nicht. Und dann denke ich mir so.
Also hat Cottbus eine Halle oder was, wo große Dinge passieren?
Jetzt könnte ich dir sagen, die Stadthalle Cottbus oder die Messehallen. So. Dann hört es aber halt auf. Du hast halt diesen Veranstaltungsort. Ich möchte jetzt nicht die Uber Arena als Vergleich nehmen, das hinkt ein bisschen, aber.
Das ist auch die deutsche Hauptstadt so, ne?
Genau, also, genau. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt nicht so diesen Veranstaltungsort. Ich glaube, etwas größere Konzerte sind meistens dann in den Messehallen, weil du da den Platz noch hast. Und etwas kleinere Sachen sind dann irgendwie noch in der Stadthalle und dann war es das halt auch schon. Und mit dem Stadion hättest du halt auch mal die Möglichkeit, vielleicht mal, Festival ist jetzt das falsche Wort, aber du weißt, das irgendwie sowas mal zu bringen. Wo halt mal ein paar mehr Leute kommen, auch unter freiem Himmel. So, und das hast du halt da gar nicht.
Ja, also bleibt festzuhalten, wir brauchen einfach strukturell, muss sich dieser Verein so oder so, komme was wolle, anders aufstellen. Aber er hat halt eben die Chance, auch ja, monetär dann einfach in jetzt nochmal eine andere Liga aufzusteigen. Also im wahrsten Sinne des Wortes andere Liga. Aber ich sag mal, Fernsehgelder und Pipapo sind natürlich in der zweiten Liga deutlich überproportional. Definitiv. Besser als ja. In der dritten. Die dritte ist ja eigentlich immer so ein bisschen zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Ne? So,
ja.
Und in der zweiten kann man sich schon was aufbauen. Da gibt es ja auch viele gute Beispiele, die halt über eine Etablierung in der zweiten Liga sich wirklich was aufgebaut haben und dann sogar sukzessive sich dort etabliert und dann sogar irgendwann aufgestiegen sind. Siehe jetzt aktuell Elversberg auf einem guten Weg, Heidenheim ist ein gutes Beispiel, Augsburg damals.
Ja, Holstein Kiel baut jetzt nach der Saison ein neues Stadion, ne? Die reißen ihr es ab und dann kommt ein neues.
Ja, und dafür brauchst du halt ein bisschen Unterstützung von der Politik und ja, das ist ein bisschen schade, dass das aktuell, ja, dass die so ein bisschen da auf Kriegsfuß sind, ne, miteinander.
Ja, leider ja. Gut, aber erstmal eins nach dem anderen. Weißt du, ja, nach dem Spiel oder nach dem Sieg ist vor dem Spiel oder irgendwie so. Jetzt heißt Duisburg, du hast es gesagt, meine Nerven flattern. Aber ich möchte nicht sagen, ich bin guter Dinge, ich bin aber optimistisch. Sagen wir es mal so, ich bin optimistisch.
Im Zweifel brauchst du einen Punkt.
Genau. Hauptsache nicht verlieren. Bumm. Genau. Hauptsache nicht verlieren.
Ja. Gut. Dann gehen wir mal in die erste, oder was?
Ja, gehen wir ins absolute Oberhaus nach oben. War ja auch wieder ein bisschen spektakulär, ne? Das eine oder andere. Also, wenn ich da so an ein paar Spiele denke, Mainz-Bayern, ich weiß nicht, ob wir das gleich als erstes abfrühstücken wollen.
Können wir machen.
Können wir machen. Oder das Rhein-Derby quasi, Leverkusen-Köln. Auch ganz interessant, kann man auch mal drüber reden.
Ja.
Aber würde ich sagen, gehen wir mal erstmal zu den Bayern, zum deutschen amtierenden Meister und auch diese Saison wieder Meister. Ja, was sagst du zu dem Spiel? Also, Kompany hat ja maximal durchrotiert, was ja aber auch logisch ist. Heute Abend ist das Spiel der Spiele der Saison, beziehungsweise das erste von den beiden Spiele der Saison. Das vorgezogene Finale gegen Paris. Und da hat ja nun mal, wenn man so will, das, auch wenn man es in dem Kontext schon fast gar nicht aussagen darf, so, aber eine B11 spielt, auch wenn sich jeder die Finger lecken würde nach dieser B11.
Ja, also sie haben krass durchrotiert, ne? Mit Kim und Ito in der Innenverteidigung, Urbik haben sie reingenommen. Ich glaube, Startelf-Debüt, wenn ich mich nicht täusche, für einen Jair, der junge Talent aus der eigenen Jugend. Guerrero hat für Olise begonnen, Goretzka auf der 10, Jackson hat jetzt schon häufiger mal für Kane gestartet. Ja, war also wirklich eine deutliche Rotation zu sehen. Und trotzdem natürlich, also die Mannschaft, die da auf dem Platz steht, Luis Diaz, Goretzka, Pavlovic, Davies, Leimer, Kim und so weiter, Guerrero ist ja auch kein schlechter. Aber also das ist immer noch eine Mannschaft, die spielt auch in der Art und Weise hundertprozentig Champions League und auch um die Meisterschaft mit. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Und deswegen darf man diese überragende Leistung von Mainz 05 zumindest über weite Strecken des Spiels einfach auch nicht schmälern, ne? Was sie da gemacht haben. Die haben eine erste Halbzeit gespielt, die war zum Zungeschnalzen. Ja? Sie haben also 3-0 geführt zur Pause. Klar, immer noch weniger Ballbesitz, aber umgeschaltet, extrem gut, auch ihre Chancen gemacht. Dominik Kor mit einem guten Volley, Nebel Becker treffen. Das war, also die haben genau das gemacht, wie du als Underdog gegen Bayern spielen musst. Wenig zugelassen, fast gar nichts sogar zugelassen. Also in der ersten Hälfte sind fast alle Highlights bei Mainz. Und im Grunde genommen so einen typischen Urs Fischer Ball wirklich gespielt. Ja, und dann ist es natürlich, ich weiß nicht, ob das wirklich was auch psychisch mit dir macht, wenn dann halt zur Halbzeit Kane und Olise eingewechselt werden.
Safe. Also ich glaube, da brauchen wir gar nicht diskutieren.
Und nach einer knappen Stunde dann noch Musiala Stanisic. ich glaube schon, da wirst du in der Halbzeit wahrscheinlich sagen, ey, ihr macht es überragend und so, jetzt nicht nachlassen und so. Und du weißt, jetzt wechseln die in Kane, Olise. Amiri hat auch nach dem Spiel im Interview gesagt, also für ihn ist Olise im Moment der beste Spieler der Welt. Das ist wahrscheinlich auch keine so steile Aussage. Also der wird sich da irgendwo auch einreihen. Hat ja dann auch Kickernote 1 bekommen, hat auch getroffen und dann nimmt so ein Spiel eben seinen Lauf. Ne? Dann gibt es relativ schnell in der 53. dieses 3-1 und dann bist du halt im Kopf drin bei Mainz und dann hast du wieder auf einmal was zu verlieren. Dann ist der Lauf gebrochen und in der 73. Minute dann Olise wieder Traumtor, also in Robben-Manier. Ne? Er macht das ja mittlerweile so oft, dass man fast schon Olise-Manier sagen kann. Mit einem herrlichen Schlenzer in den Winkel, so, und dann geht dir die Pumpe und dann ist es ein Doppelschlag. Ne? Dann machen sie 80., 83., drehen sie das Ding, wie es wahrscheinlich nur Bayern München kann. Mainz fällt ein bisschen auseinander und das ist halt sehr, sehr schade, weil ich es den Mainzern, ich meine, Bayern ist Meister, so kommen wir was wolle, weil ich es den Mainzern einfach gegönnt hätte, dass sie sich hier den, dass sie sich den Sieg holen. Und die haben eine echt starke Bilanz gegen Bayern München, möchte man nicht denken, aber aus den letzten 4 Spielen haben sie 3 gewonnen gegen die Münchner zu Hause.
Ja, Urs Fischer übrigens sein Debüt in dieser Saison gegen die Bayern gehabt in der Hinrunde. Was ich halt krass finde, dass die Bayern dieses Spiel nicht hergeschenkt haben. Ne? Also viele andere hätten wahrscheinlich gesagt, naja gut, okay, drücken wir jetzt ins Guard. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier nicht einen Arsch versohlt kriegen und dann Konzentration voll auf Paris.
Ja. Ja, aber Mai, dann verlierst du halt. Ne?
So. Ja, also du bist Meister, auf die 3 Punkte kommt es jetzt auch nicht mehr an, dann wechselst du noch ein paar Jungspunter rein und lohnt sich schon, alles gut. So, aber dann wechselst du, wie du schon sagst, ne? Dann kommt ein Kane und wie sie alle heißen, so die oberste Riege, und du hast direkt so eine Aura auf dem Platz, die halt das Ding halt irgendwie noch ziehen wollen. Also die wollen sich damit nicht zufrieden geben. Und wir kennen halt noch andere Zeiten von Bayern. Ne? Da hast du nicht diese Gier gehabt und dieses wir wollen unbedingt. Und das muss ich sagen, das finde ich super bemerkenswert. Und das macht, glaube ich, auch diese Mannschaft gerade so erfolgreich. Dass du dann auch irgendwie einen 4-3 daraus holst, das ist halt, das ist geisteskrank.
Und das ist einfach eine pure Qualität und das macht die einfach aus. Ja. Auch. Ich habe mal da noch ein Interview damals von Patrick Ebert in den Ohren, kurz nach seinem Karriereende. Der hat da bei Hertha gespielt und dann auch später bei Real Valladolid in der Serie, in der La Liga. Und er sagt halt, der Unterschied ist, wenn er gegen Barcelona gespielt hat, dann die führen halt 2-0 und dann gehen die halt vom Gas. So. Und dann geht es halt 2-0 aus, 2-1, 3-1 oder so, weißt du? Mhm. So, dann du verlierst zwar gegen die, aber okay, die gehen halt vom Gas, die wissen, die gewinnen das Ding und dann ist gut. Und bei Bayern sagst du, für die ist halt 2-0 hinten und ist den scheißegal. Die spielen, als wenn es 0-0 steht. So, dann kriegst du halt 5-6 Stück. So, die geben einfach nicht auf, die fressen dich. Der meinte, das ist halt ein Riesenunterschied, auch im internationalen Vergleich. Ich meine, man muss nur auf die Tabelle gucken. Die haben jetzt nach 31 Spielen 113 Tore geschossen.
Das ist Wahnsinn.
Ja? Die haben einfach fast einen Viererschnitt. Das hast du nicht, wenn du auch nur ansatzweise irgendwann mal vom Gas gehst. Die kennen einfach nur Vollgas. Die kennen nur Vollgas. Die drehen immer nur im Anschlag. Und das ist halt so krass, das ist so eine Qualität gleichzeitig im DFB-Pokalfinale, jetzt im Halbfinale der Champions League. Das lässt nicht mal, also die drehen komplett im Grenzbereich, aber es scheint überhaupt keine Verschleißerscheinungen hervorzurufen. Die haben jetzt auch aktuell nicht das übelste Verletzungspech, so weißt du. Und die haben viele Spiele trotzdem, klar nicht ganz so viele wie in England vielleicht, aber insgesamt haben die sehr viele Spiele, weil sie einfach in allen Hochzeiten noch dabei sind, in allen Wettbewerben. Und sie schaffen das einfach komplett im Grenzbereich zu drehen und trotzdem die Spannung hochzuhalten, fit zu bleiben. Und das ist schon echt unfassbar bemerkenswert. Da siehst du einfach auch psychisch, wie die ticken, weißt du? Das ist eine Siegermannschaft. Das ist einfach eine komplette Siegermannschaft. Kompany hat die komplett im Griff. Ich glaube, da sind halt Leute wie Manuel Neuer, wie Jose Kimmich und so, auch ein Harry Kane. Das sind, wenn da irgendeiner nur einen Millimeter nachgibt, dann gibt's direkt ein paar Nacken, weißt du? Das ist, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch.
So eine krasse Siegertruppe, die habe ich lange nicht gesehen.
Ja, und somit stehen sie natürlich zu Recht da oben und sind zu Recht im DFB-Pokalfinale jetzt und sind zu Recht im Champions-League-Halbfinale in Paris. Wenn wir schon mal bei dem Spiel gerade sind und bei den Bayern, machen wir mal
ganz... Wollen wir mal die Sportart wechseln, ja? Machen wir mal über Bayern-Paris heute reden.
Ja, das ist ja wirklich, das ist Sportart von einem anderen Stern, da gebe ich dir absolut recht. Was ist denn dein Tipp für heute Abend?
Boah.
Ja, ist hart, ne?
Also mein Tipp ist, dass da die beiden besten Mannschaften der Welt gegeneinander spielen.
Gut, das ist kein steiler Tipp, okay.
Also ich würde jetzt nicht sagen, wer 1 und 2 ist, sondern das sind für mich die beiden besten Mannschaften, auch mit so einem gewissen Abstand, dass das ganz klar gesagt ist und auch keine Mannschaft in der aktuellen Form zumindest da auch nur ansatzweise Ansprüche erheben kann. Also vorgezogenes Finale mit dem Bonus, dass es 2 Spiele sind, das ist eigentlich fast schöner. Jetzt muss ich kurz gucken, weil ich mir nicht sicher bin, es ist in Paris.
Das ist in Paris. Vitinha spielt auch, der war ja ein bisschen auf Kipp.
Ist die Aufstellung draus?
Ja. Du hast ein 4-3-3 bei Paris. Quatsch, Kea, Dembélé und du. Emery, Vitinha und Neves und hinten Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi und im Tor natürlich Safonov.
Ah, können auch von Vollen schöpfen. Ne? Bei Bayern ist jetzt Bischof angeschlagen, Gnabry verpasst ja auch die WM, Karl, Guerrero.
Dafür ist Musiala wieder in brillanter Form.
Ja, Musiala, Kane, Olise, Diaz, Kimmich, Pavlovic, das ist schon also eine Mannschaft. Davis für Leimer ist vielleicht ganz clever, weil man eben mit Doué und Hakimi ja zwei ultraschnelle Außen hat. Aber für mich ist das auf jeden Fall der deutlichste Unterschied. Ist, die Außenverteidiger bei PSG sind wahrscheinlich die Ticken beiden besser, besten, ne? Ja, die besten der Welt. Ich glaube, Mendes, Hakimi sind jeweils der beste Link und der beste Rechtsverteidiger, den du weltweit hast im Moment. Die Dreierreihe mit Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, dann halt Olise, Musiala, Diaz, Kane. Das ist schon einfach das ist unterschiedlich so von der Herangehensweise, ne? Das ist mehr Tempokombination gegen ein bisschen mehr Ballbesitz, sage ich mal, ne? Ich glaube schon, dass Bayern mehr Ballbesitz haben wird. Phasenweise, obwohl natürlich Neves, Vitinha, Zaire, Emery auch unfassbar ballsicher sind. Also, ich muss sagen, ich glaube, ich finde im Zweifel die PSG-Mannschaft einen Ticken besser.
Okay.
Aber auch wirklich einen Ticken, ein Mühe. Das hat aber gar nichts zu bedeuten. Ja, nur weil, wenn Musiala auch in Topform wäre, würde ich vielleicht sogar anders sagen, aber er ist noch nicht so weit. Und Kimmich, Pavlovic, das Mittelfeld ist krass, das ist ein Weltklasse-Mittelfeld. Neves, Vitinha, Zaire, Emery ist wahrscheinlich im Moment das Beste, was es gibt. Ich glaube, es gibt ein 3-2 oder so für Paris vielleicht.
Ein 3-2 für Paris.
Oder 3-3. Also ich glaube, da fliegen die Fetzen heute.
Das wird auf jeden Fall unterhaltsam dann, nach deinem Tipp.
Naja, das wird ein Spektakel heute werden und das Rückspiel wird wieder ein Spektakel, weil die einfach zu gut sind, um keine Tore zu schießen.
Ich tippe auf ein 2-2 heute und dann in München wird es auf jeden Fall ein Spektakel, aber da glaube ich, da zieht Bayern dann mit dem Heimvorteil.
Ich da kann ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, so, das weiß ich nicht. Das ist für mich wirklich 50-50 über beide. Heute mit leichtem Vorteil für Paris. Wir können immer auf die Quote gucken.
Mhm.
Ja, es ist einfach so wild. Es ist einfach eine 2-4.
Zu 2-6.
Zu 2-6. Es ist einfach so wild. Das ist komplett ausgeglichen. Das bedeutet aber, dass Bayern zu Hause sogar der größere Favorit wäre, höchstwahrscheinlich.
Ja.
Also Bayern wird wahrscheinlich bei den Buchmachern, wenn du nämlich tippst, wer kommt weiter, wird Bayern der Favorit sein.
Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich jetzt auch schon drauf. Ist ja eine Dreiviertelstunde. Dann gucke ich. Also wir in dem Fall. Du ja auch.
Ich werde es auch sehen. Klar.
Ja, er ist ja völlig zurückgeblieben, wenn du es nicht machst. Dann können wir nächste Woche schon
drüber reden. Übrigens, lustiger Funfact, weil wir gerade über Champions League reden und morgen nicht nochmal aufnehmen. Wir können auch über das zweite Spiel reden, Arsenal gegen Atletico. Da ist übrigens Arsenal im Wanda Metropolitana, also bei Atletico Madrid ist Arsenal Favorit.
Oh krass, siehst du das auch so in der aktuellen Form? Nee,
nein.
Ne?
Nein,
ich habe ja so. Habe ich auch so ein Störgefühl. Also das letzte Arsenal-Spiel,
das wird zweimal Busparken und zwar von beiden Mannschaften. Das wird das wird das komplette Kontrastprogramm zu heute. Das wird komplett taktisch und verschieben und hier absichern und so. Das gibt ein schönes 0-0 und dann fahren die nach ins Emirates.
Und glaubst du, Arsenal wird sich durchsetzen oder?
Also ich sage dir ehrlich, ich halte es auch im Zweifel halte ich sie für den Favoriten. Aber ich weiß, wie gut die das verkacken können. Und ich glaube eben daran, dass sie es verkacken werden. Weil irgendwas werden die verkacken. Ich weiß nicht warum, aber sie verkacken es. Denen geht die Flatter oder was auch immer. Also ich glaube, sie sind eigentlich besser, aber ich glaube, sie verscheißen.
Das wäre krass, weil dann hast du nämlich die, ich weiß gar nicht, wie sieht es denn in der Meisterschaft gerade aus?
Ja, beschissen.
Auch schon wieder reingeschissen, ne? Da haben sie auch schon verkackt. Die haben
jetzt am Wochenende gewonnen, die sind punktgleich mit City und jetzt geht es im Fernduell ums bessere Torverhältnis und die sind halt Torverhältnis gleich.
Aber hat City nicht noch ein Nachholspiel?
Ja,
aber dann das hast du schon reingemacht.
Okay. Das habe ich, also wenn die das gewinnen, dann sind die punktgleich und dann geht es ums bessere Torverhältnis. Im Moment ist Arsenal +1 besser.
Ach du das Scheiße.
Ist, also das ist komplette Schwitzerei bis zum letzten Moment, wenn sie gewinnt.
Das naja. Willst du da ja nicht.
Nee. Also ich habe jetzt, weil du gesagt hast, du stehst hier an der Couch. Ich habe das Spiel gegen Newcastle gesehen, Digga. Die letzten Minuten, Alter, wusste ich nicht, ob ich hingucken soll oder nicht. Alter, ging mir komplett die Flatter. Weil jeder Punkt, den du jetzt nicht, also der Erste, der reinscheißt, wird nicht Meister höchstwahrscheinlich. Du spielst auch nur noch gegen Vereine, die untere Tabellenhälfte sind. Das heißt, im Grunde genommen kannst du auch sagen, hier Crystal Palace, West Ham, Burnley und so. Du musst die halt, also du darfst nicht, du musst gewinnen, du musst jedes Spiel gewinnen und im besten Fall musst du alle klatschen. Hier musst du alle klatschen im Grunde genommen.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, du kannst
aber das Ding ist eben, City halt auch. City muss ja auch alle klatschen. Also weißt du, wenn Arsenal 3-0 gewinnt, muss City auch 3-0 gewinnen. So, und das ist halt das Lustige, ne? Die müssen nicht nur gewinnen, die müssen im besten Fall auch noch hoch gewinnen. Und das ist halt schon lustig. Also, das ist, mehr Gleichschritt geht einfach nicht.
Obwohl du so einen guten Vorsprung hattest.
Also. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn du unentschieden gegen Wolverhampton spielst, wenn du das Spiel gegen Bournemouth verlierst und sowas, ne, da hast du einfach, musst dich da an die eigene Nase fassen. Das Ding ist nur, bei City weiß man, einfach aus der Historie, jetzt in den letzten Jahren, die werden im Normalfall keinen Punkt mehr abgeben. Und das kann ich mir einfach bei Arsenal nicht vorstellen. Wenn die fünfmal gewinnen, ja, mal gucken. Ne? Aber wie gesagt, ich kann mir halt vorstellen, es gab schon so viele Saisons, wo City gerade hinten raus die letzten Spiele nur noch rasiert hat. Naja, mal schauen.
Auf jeden Fall ist die Form, die beide haben, spricht jetzt mehr für City.
Da haben wir auch das direkte Duell gewonnen.
Ja. Naja, das war auch das letzte Spiel, was ich live gesehen habe von Arsenal. Über 90 Minuten.
Ja, das war kein schlechtes Spiel, aber am Ende verlierst du es, ne? Du darfst halt einfach, dieses Spiel ist so ein klassisches Spiel, du darfst nicht verlieren.
Genau. Und City war halt auch maximal kalt, ne? Also das ist halt.
Ja, und Arsenal hat halt hier und da was liegen lassen. Das ist ja kein schlechtes Spiel. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, jetzt kam Ødegaard zurück, der hat ja gefühlt drei Viertel der Saison verpasst, weil er immer wieder verletzt war. Der hat allein dieses Jahr 6 Verletzungen gehabt. Sechs Verletzungen, der hat also dreiviertel der Saison verpasst. Jetzt kommt jetzt zum richtigen Moment wieder. Er ist der Kapitän, er ist wahrscheinlich der wichtigste Spieler der Mannschaft. Und Bukayo Saka auf dem Flügel war, wo er weg war, überhaupt nicht in Form. Der hat dieses Jahr, glaube ich, 6 Tore, 3 Vorlagen oder 3 Tore, 6 Vorlagen, irgendwie sowas. Und das sind ja, der hat ja sonst, war der Mr. Arsenal, so, der hat die besten Scorerwerte der letzten 5 Jahre. So. Und du merkst aber, dass Ødegaard Saka leider Gottes am besten
die brauchen
zusammen.
Sich.
Die funktionieren zusammen.
Mhm. Ist wie mit uns beten, verstehst du?
Ist wie mit uns beten, ja. Wir sind auch Ødegaard Saka, ja.
Also, ja, so wurde so ähnlich, ja.
Du siehst doch ein bisschen aus wie Saka, Alter.
Genau. Ich habe auch den Antritt wie Saka, genau.
Ja, also absolut.
Ich hätte Asterix und Obelix gedacht, aber ist ein anderes Thema.
Aber ohne Zaubertrank.
Ohne Zaubertrank, genau.
Jetzt, und wenn die jetzt zusammen sind, dann merkst du auch sofort, Saka wurde eingewechselt jetzt gegen Newcastle, der wird halt gefunden. Ne? Der wird gefunden von Ødegaard, weil Ødegaard der Einzige ist, viel besser als Eze oder Rice dann oder so.
Der die Laufwege kennt, wie er denkt genau. Und tickt und so. Ne? Ja.
Und das funktioniert schon. Und das könnte tatsächlich ein Joker jetzt in den letzten 5 Spielen sein.
Darf sich nur nicht verletzen, wie der Junge.
Ja. Weil wir dürfen nicht vergessen, denkt mir an Arsenal in der Hinrunde, Champions League Gruppenphase gegen Bayern München. Das war das einzige Spiel in der Saison, wo Bayern so krass die Grenzen aufgezeigt wurden. Wie nie. Die haben 3-1 gewonnen, todesverdient. Ja? Und das steckt ja in der Mannschaft drin. Und also in einer Topform, in der Topform vom November, kann Arsenal hier die Champions League gewinnen.
Ja, in der Topform von November kannst du auch jedes Spiel in deiner Liga gewinnen.
Dann kannst du jetzt alles gewinnen. Ja, aber und da habe ich Hoffnung, dass mit den beiden zusammen das wieder ein bisschen kommt, weil ohne das hast man schon gemerkt, da sind schon dann auch Limits, da ist die Mannschaft nicht so stark.
Ja, ich verstehe.
So, haben wir mal einen Exkurs.
Muss man auch mal drüber reden, ne? Also ist ja auch mal wichtig, mal nach links und nach rechts zu schauen, in die anderen Sportarten, die es so gibt.
Zum Beispiel Premier League oder Champions League. Genau. So, dann reden wir mal über Bundesliga-Fußball. Ich würde gerne mit dir Rhein-Derby behalten wir im Hinterkopf. Bayern Mainz haben wir abgehandelt. Mainz ist sowieso gerettet, davon mal ganz abgesehen. Ne? Das wäre jetzt nur noch ein bisschen Ergebnis, Kosmetik gewesen und in der Tabelle. Mhm. Ich würde gerne noch über Heidenheim gegen Pauli reden. Weil da hat sich ja so ein bisschen der Abstiegskampf vorentschieden. Ne? Wir haben jetzt noch 3 Spieltage. Pauli gewinnt wieder nicht oder Pauli verliert sogar. Die haben jetzt seit 7 Spielen in der Bundesliga nicht mehr gewonnen, haben nur 3 Punkte geholt in den letzten 7 Spielen. Mittlerweile 5 Punkte Rückstand auf den HSV. Das ist bei 3 Spielen höchstwahrscheinlich nicht mehr machbar. Heidenheim hingegen hat in den letzten 5 Spielen 8 Punkte geholt. Haben also jetzt wirklich hinten raus nochmal gut gepunktet. Und sind, man möchte es kaum glauben, in Schlagdistanz. So, jetzt spielen sie das nächste Spiel gegen München, das ist eine komplizierte Geschichte, dann Köln-Mainz, das sind dann 2 Gegner, da kannst du schon durchaus was holen. 4 Punkte, wir haben ja relativ früh gesagt, das ist durch, das Thema. Und das ganz Bittere für Heidenheim, was ja sonst eigentlich immer ganz gut ist, ist in dem Moment jetzt sehr bitter für Heidenheim, weil Pauli gegen Wolfsburg spielt hat am letzten Spieltag. Wir haben drüber gesprochen, bedeutet also, einer von beiden holt normalen Sieg, beziehungsweise die, im besten Fall spielen die unentschieden. Das heißt also, gewinnt Pauli das Ding noch, dann hätten die nicht 4 Punkte Rückstand, sondern 7, dann musst du 3-mal gewinnen. Ja,
schwierig.
Gesagt, spielen ja noch gegen Bayern.
Das ist schwierig.
Bei Wolfsburg wären es 6, wenn die gewinnen gegen Pauli, wären es 6 Punkte Rückstand. Das heißt, sie müssten 2-mal gewinnen. Das ist also ein Unentschieden, wäre schon das Beste. Aber das ist in dem Fall echt scheiße, dass sie noch gegeneinander spielen für Heidenheim, weil wenn die nicht gegeneinander spielen würden, würden die jetzt wahrscheinlich beide Spiele verlieren.
Ja.
Deswegen glaube ich trotzdem nämlich, dass die absolut absteigen. Aber ich hätte nicht gedacht,
dass das nochmal so spannend wird, ne? Ja. Hinten raus. Ja, das stimmt. Das ist schon wieder so eine, eigentlich so eine schöne Geschichte. Es hätte mir auch ein bisschen leid getan für Heidenheim, wenn du völlig sang- und klanglos untergegangen wärst. Die Form spricht ja gerade so mehr für Wolfsburg und Heidenheim. Von den 3 hat sogar Heidenheim die beste Form, würde ich fast behaupten.
Aber Wolfsburg hat jetzt 4 Punkte geholt in jetzt die letzten beiden Spiele.
Ist auch schon gut, muss man mal so sagen.
Wäre das nicht passiert, also hätten die beide verloren gegen Union und jetzt Gladbach, dann wären die quasi raus.
Ja, genau. Ich ahne da schon wieder Böses. Aber
ist hier die Relegation bei Wolfsburg.
Ja, genau. Das ist ja das, was ich meinte, dass da ahne ich schon wieder Böses. Aber Pauli muss halt bibbern jetzt, ne? Also, die waren irgendwie noch die formstärksten von den dreien und da gab es auch gute Chancen, vielleicht sogar noch vom 16. hochzugehen. Der Abstiegskampf, was dahingehend ist, die letzten 3 Plätze, ist für mich durch. Also das wird keiner mehr schaffen, da rauszukommen.
Holt ja keiner die Punkte.
Nee, richtig. Und ich glaube auch, dass der HSV und Köln, die spielen halt einen soliden Fußball und die werden noch das eine oder andere Pünktchen holen. Und dann reicht's halt einfach nicht.
Ein Punkt reicht, dann hast du 6 Punkte Vorsprung. Die haben beide ein deutlich besseres Torverhältnis. Ja. Das heißt, du müsstest dann 7 Punkte holen. Bei Restprogramm Pauli, Mainz, Leipzig, Wolfsburg.
Ja, da kriegst du im Regelfall eigentlich sogar Stand jetzt 3 Niederlagen.
Ja, ich habe halt Hoffnung, dass Pauli gegen Wolfsburg gewinnt. Aber ja, also Leipzig und Mainz, Digga.
Sehe ich nicht. Sehe ich aktuell nicht. Da muss schon viel passieren. So, was hat Wolfsburg als Restprogramm?
Ja, die haben ja, wie gesagt,
Pauli am Ende.
Pauli am letzten Spieltag, dann eben auch nochmal Bayern und dann in Freiburg. Also super schwer.
Auch super schwer, ja.
Ist im Normalfall. Also gewinnt Pauli hier einmal, dann hätten sie ja 4 Punkte Vorsprung vor Wolfsburg, weil ich gehe wirklich davon aus, dass sie gegen Freiburg und Bayern verlieren. Dann hätten sie, dann wäre das letzte Spiel egal, dann wäre Wolfsburg am 33. abgestiegen. Mhm. Wenn einmal Pauli gewinnt. Ansonsten hast du einen Showdown.
Ja, das ist ein Showdown. Also ich meine, spannungstechnisch wäre nichts geiler, wenn du am letzten Spieltag die direkten Konkurrenten, wer geht in die Relegation und gegeneinander spielen. Also geiler geht's da schon gar nicht mehr. Ich glaub's aber nicht. Also ich vermute mal, die Tabelle wird so bleiben. Alles andere wäre natürlich, was die Spannung angeht, viel, viel geiler.
Ja, also spannend wäre es natürlich, wenn Pauli und Wolfsburg nicht mit 4 Punkten Differenz im letzten Spieltag.
Ja, da wär's, genau.
Sondern wenn sie halt mit maximal 2 Punkten Unterschied sind und es dann wirklich darum geht,
dass dann gewinnt, halt wirklich, genau, dass dann noch was passiert, wenn du da gewinnst oder nicht. Weil dann machen die alle das Visier auf und dann geht's los.
Ja, das ist Do or Die. Das ist wie ein Champions League-Finale am Ende. Da geht es um die Existenz.
Ja. Ja.
Ja, ja, und Heidenheim spannend. Ein bisschen bitter, ne? Da ist der Spielplan denen nicht hold. Muss man so ehrlich sagen. Das direkte Duell am letzten Spieltag ist wahrscheinlich dafür zu führen, dass sie es, egal wie sie spielen, es nicht schaffen werden.
Meine Güte, da verschlucke ich mich glatt.
Passiert.
Naja, Heidenheim hätte mit dieser Form hätten sie ein bisschen früher beginnen müssen. Ja. Ein paar Wochen vorher, ne, dass du anfängst zu punkten, dann wäre das hier nochmal richtig, richtig spannend geworden. Mhm. So hast du natürlich, also nicht nur, dass du abhängig bist von anderen, so ist es halt auch einfach ein Tick zu spät. Dir fehlen halt da Punkte, wichtige Punkte, gerade jetzt, wenn du dann noch gegen Bayern und so musst.
Ja, so, dann reden wir nochmal über das Regierderby und da können wir auch nochmal kurz einen Schwenker oder einen Blick oben auf die Champions League-Plätze richten. Wir können nämlich sagen, Borussia Dortmund wird nächstes Jahr in der Champions League spielen. Der Rasenballsportclub aus Sachsen wird ebenfalls Champions League spielen. Zwar nicht rechnerisch, aber das werden sie sich nicht nehmen lassen. Haben jetzt 5 Punkte Vorsprung. Und dann haben wir echt einen Dreierkampf um den letzten Champions League Platz, beziehungsweise werden in die Europa League geht. Stuttgart im Moment in der besten Position, 57 Punkten, punktgleich dahinter mit einem schlechteren Torverhältnis Hoffenheim und 2 Punkte dahinter Leverkusen. Bei 3 Spielen offen ist das für mich noch komplett offen.
Ja, wen siehst du von der Form her am stärksten? Ich würde jetzt Stuttgart sagen. Ich glaube, die haben da so ein bisschen die Nase vorn. Nächster Spieltag ist natürlich ein bisschen Showdown, ne? Hoffenheim gegen Stuttgart, das ist direkt.
Naja, nicht nur das. Stuttgart spielt jetzt gegen Hoffenheim und dann gegen Leverkusen.
Oh, stimmt. Hast du recht. Mhm. Und Leverkusen noch gegen Leipzig. Aber auch da sehe ich, gerade wenn wir jetzt dann vielleicht kurz danach den Schwenker zum Rhein-Derby machen, auch da sehe ich trotzdem Stuttgart vorne. Also ich sehe da eher 2 Siege Stuttgart. Als 2 Niederlagen, sag ich dir so, wie es ist. Also ich finde Leverkusen diese Saison einfach nicht dolle. Und deswegen glaube ich, werden die von den 3 sogar den kürzesten ziehen. Meine These.
Ich glaube, dass Hoffenheim in die Champions League kommt, auch wenn ich es mir nicht wünsche.
Ernsthaft, ja?
Ja.
Aber warum?
Weil die das beste Restprogramm haben und weil sie gut in Form sind. Die haben jetzt die letzten beiden Spiele gewonnen gegen Dortmund und gegen Hamburg. Haben jetzt so ein bisschen ein Tief gehabt. Also ein bisschen ist gut. Die hatten schon ein sehr großes Tief, wo sie 4 Bundesligaspiele in Folge nicht gewinnen konnten. Unter anderem Spiele wie Mainz, Augsburg oder Wolfsburg nicht gewonnen haben. Jetzt haben sie sich, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt wieder gefangen. Und sie haben eben das mit Abstand in Anführungsstrichen leichteste Restprogramm, ne? Also klar, sie spielen jetzt gegen Stuttgart. Dann ist es aber Bremen und Gladbach. Das heißt, ich sehe sie da mindestens 6 Punkte holen. Ja. Und ich glaube nicht, dass Stuttgart bei dem schweren Restprogramm, was sie haben, also selbst wenn sie jetzt gewinnen gegen Hoffenheim, dann haben sie Leverkusen und dann kommt noch Eintracht Frankfurt. Klar ist nicht das Eintracht Frankfurt der letzten Jahre, aber ist halt auch keine Laufkundschaft. Die holen halt keine 9 Punkte.
Frankfurt, also ich muss ganz ehrlich sagen, Frankfurt, letzter Spieltag, da wird es auch um nichts mehr gehen, außer um die goldene Ananas.
Ja, aber siehst du die in Hoffenheim gegen Leverkusen in Frankfurt 9 Punkte holen? Never.
Findest du nicht?
Never.
Ich sag, also Hoffenheim gegen Hamburg, das war jetzt auch nicht, dass ich sage, da hat man den Abstiegskandidaten gegen die Wand gespielt. Das, Leverkusen hat sich maximal schwer getan, die hätten noch verlieren gegen Köln. Und Frankfurt ist ja eine absolute, ja, also das ist ja bodenlos, dieses Frankfurt dieses Jahr. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, aber
die sind Siebter, ich bitte dich. Das ist ja jetzt
ja, nicht, aber Siebter auch nur, weil die da drunter alle sich gegenseitig immer schön die Punkte weggenommen haben. Deswegen haben wir ja auch so ein relativ enges Feld gehabt die ganze Zeit lang.
Ja, aber ist ja jetzt auch keine Mannschaft, die nicht in der Lage ist, auch mal so ein Spiel zu ziehen.
Ich sag ja, da gebe ich dir recht, die sind in der Lage, so ein Spiel zu ziehen. Aber bei Stuttgart geht's halt um viel. Also da steckt eine andere Motivation hinter. Ich hau einen Hottake heute raus. Das wären 9 Punkte noch für Stuttgart jetzt.
Never ever. Hoffenheim macht's.
Okay, also das würde mich emotional auch schon wieder verärgern. Ich weiß auch nicht, warum die hier meine
Weltschule kaputt machen wird. Wenn dann in der scheiß Champions League Leipzig und Hoffenheim spielen. Ne?
Ja, genau Jahr. Deswegen ja.
Ja, das bricht mich ja auch emotional. So,
hast du heute zum Mittag einen Red Bull gehabt? Was ist denn los mit dir?
Nee, ich habe heute aber viel mit SAP gearbeitet.
Mit SAP gearbeitet? Du bist. Ja, ja, klar, ey.
Was soll ich machen, ey? Ich
ja, ja, aber vom Arbeitgeber waren wahrscheinlich Tickets im, in der E-Mail, wa? Hier, 2 Hoffenheim-Tickets. Du bist so ein Kunde.
Ich arbeite jeden Tag sehr viel damit. Aber das hat ja nichts damit zu tun. Ich glaube das einfach. Ich hoffe das ja nicht. Ich glaube, ich meine, Stuttgart-Leverkusen wäre auch eine sehr anständige. Sehr anständiges Line-Up für eine Europa League, davon abgesehen, ne? Also.
Ja, na klar.
Kann man sich dann auch schon mal angucken. Aber ja, klar. Also will ich nicht, glaube ich aber.
Okay. Okay, wir haben, werden wir mal in 3 Wochen nochmal Revue passieren lassen.
Mhm. Aber wir halten fest, an Leverkusen glaubt keiner. Und da können wir noch mal ganz kurz jetzt zum Spiel schwenken. Wir haben es ja 5-mal angekündigt mittlerweile.
Komm, lass drüber gehen, ist egal.
Lass uns doch nicht drüber sprechen. Es gab ja nun den Sieg in Köln. Und da muss man halt sagen, das war auch wieder ein Sieg, der eher schmeichelhaft war. Oder zumindest, also lange nicht hoch verdient zumindest, um es mal so zu sagen. Also x Goals Köln 3. 25-8 Torschüsse für Köln. Es ist im Grunde genommen ein Spiel, das darfst du eigentlich aus Kölner Sicht, wenn es so läuft, nicht niemals verlieren. Aber es ist halt echt alles in der Richtung gelaufen. Das war wirklich bitter. Und ich finde, symptomatisch dafür war kurz vor der Pause, 43. Minute, dann der Handelfmeter, der gegeben wurde, verursacht durch Erik Martel, der die Hand hinter den Rücken macht. Und dann, also kannst du ja so den Unterarm dann so rüberziehen. Natürlich die Schulter, der Oberarm guckt raus. Das ist Ergonomie, da kannst du nichts gegen machen. Und dann quasi so mit der Schulter, mit dem Oberkörper in Richtung Ball geht, weil er ihn halt blocken will. So, das führt dann aber dazu, weil der Arm nur mal an der Schulter angewachsen ist, dass er den Ball mit dem Oberkörper oder nicht mit dem Oberkörper trifft, sondern halt mit dem Oberarm. Und daraufhin gibt es halt 11 Meter. Und das wurde auch, glaube ich, per Videobeweis gecheckt und wurde dann bestätigt. Und das Interessante ist, viele Experten, also auch TV-Experten, sagen im Anschluss, das ist die richtige Entscheidung. Er geht eben bewusst mit dem Arm, auch wenn der Arm Teil hinterm Rücken ist oder zurückgezogen ist, er geht halt bewusst mit dem Arm zum Ball und am Ende ist es eben der Arm, das Körperteil, was den Ball eben berührt. Ist ein Argument. Der Schiedsrichter selber, der noch im Spiel dazu entschlossen war, den Elfmeter zu geben, sagt aber in einem Interview, nee, das war eine falsche Entscheidung. Und der DFB, also der Sprecher, Schiedsrichtersprecher des DFB, dieser Feuerherd, der sagt eben auch, die Entscheidung war falsch. Also lustig ist, dass die Schiedsrichter gerade ihre eigene Entscheidung als falsch werten und Experten die Schiedsrichter entscheiden als richtig, was total eine verkehrte Welt ist. Weil die Argumentation der Schiedsrichter ist ja, es ist nicht im Sinne des Sports, wenn du den Arm so weit wegziehst, dass du dann im Grunde genommen deiner eigenen Anatomie ausgeliefert bist.
Ja, du kannst ja nicht abschrauben.
Eben, sondern du sollst im Grunde genommen deine Körperfläche nicht vergrößern, du sollst eine Handhaltung haben, die eben nicht provoziert, dass der Arm dran geht und das ist genau das, was er macht. Er zieht den Arm zurück und dann muss er trotzdem irgendwie in der Lage sein, da einen Blockversuch. Und das ist eben keine Vergrößerung der Körperfläche, ist ja genau genommen sogar fast eine Verkleinerung der Körperfläche. Und sie sagen eben, und das finde ich aber zeigt, und da kann man nochmal ganz kurz drüber quatschen, wie unfassbar undurchsichtig diese scheiß Handspielregel mittlerweile ist.
Ich sag's dir ganz ehrlich, ich verstehe sie nicht. Also ich weiß nicht, was du studiert haben musst, um die Handregel zu verstehen. Ich verstehe sie nicht mehr. Ich glaube auch, dass man sich mit dieser Regelung auch absolut keinen Gefallen tut. Und wenn man im Sommer nochmal was anpasst, dann sollte es unbedingt diese Regel sein, weil das, so kann es halt einfach nicht mehr weitergehen. Aber wenn du hast ja schon angesprochen, so die Schiedsrichter oder der Sprecher vom Schiedsrichterbund und der Schiedsrichter selber sagen, das war eine Fehlentscheidung. Weißt du, was mich am meisten provoziert in der Situation? Wenn er das dann in der Schnelle nicht so sieht, ob das jetzt Vergrößerung, Verkleinerung war, was gewollt, nicht gewollt, das ist okay, so, das hake ich ab. Aber dass er sich die Scheiße nicht einfach dann mal selber anguckt draußen.
Hat er nicht?
Und darüber reg ich mich schon wieder auf die ganzen Male. Dann geh raus, guck dir die Pisse an dem scheiß Monitor und bewerte es. Und das kann es doch nicht sein. Also dafür hast du doch die Technik. Und gerade wenn
du sagst hier, jetzt kein Elfmeter oder was?
Ich sag safe kein Elfmeter. Also was soll er denn machen, Alter? Mit dem Metzgermesser sich einen Arm abstellen? Er versucht ja schon alles, sich diesen Arm da zu verstecken. Also er macht ihn ja schon hinter den Körper, versucht zu verstecken. Und das geht. Nein, das ist kein Elfmeter. Und dann darfst du den auch nicht pfeifen. Und wenn also du den dann pfeifst.
90. Minute Duisburg, Energie Cottbus, Elfmeter für Cottbus, weil Duisburg so rangeht, sagst du auch, ist keiner.
Digga, auch wenn ich da ragen würde und ich würde wahrscheinlich jeden und alles verfluchen, aber im Sinne des Sports ist es kein Elfmeter. Okay. Da muss ich dann auch die emotionale Brille abnehmen. Es tut mir leid. Aber und wenn du die Möglichkeit hast, es dir anzugucken, dann guck es dir an. Wenn er sich anguckt und dann immer noch so entscheidet, dann alles gut.
Nee, dann ist es trotzdem kein Elfmeter für
dich. Dann ist es trotzdem kein Elfmeter, aber damit könnte ich mehr leben, weil es seine Entscheidung ist, auch wenn sie falsch ist. Aber es sich wenigstens nicht mal anzugucken, das provoziert mich. Das provoziert mich endlos. Weil dann brauche ich die Technik nicht. Ich meine, in der dritten Liga bin ich sie nicht gewohnt, die Technik, aber dort hast du sie. Und das verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Du kannst doch, wer auch immer da unten im Keller sitzt, der kann doch sagen, du, Digga, guck dir das mal lieber an.
Ja, was ja auch interessant ist, ne, wenn man mal so überlegt, dass der Schiedsrichter und auch der Schiedsrichter-Sprecher am Ende sagen, es ist kein Elfmeter. Und offensichtlich aber die VAR-Experten die Meinung ja in dem Moment auch nicht teilen. Also die haben ja viel mehr Zeit und Bilder und so weiter. Und selbst, und die sagen ja in dem Moment auch nicht, nee, Digga, das ist keiner, geh mal raus und schau mal nochmal. Und die sind ja in dem Moment auch der Meinung des Schiedsrichters, ja, das ist
eine Handspiel. Der macht keine Fehlentscheidung. Ja.
Und wie gesagt, die Experten im Fernsehen sagen dann teilweise, ich weiß gar nicht mehr, welche Namen das waren, aber hier Sky und so, die sagen ja auch, das war eine richtige Entscheidung. Also ich finde das total krass. Du hast im Grunde genommen Schiedsrichter-Sprecher auf der einen Seite gegen VAR-Assistenten und TV-Experten.
Und ich glaube, und
dann wird es ja wild, Alter.
Ja, und das ist Paradebeispiel, dass diese Handregel eine Reform braucht. Also es gibt kein besseres Beispiel, glaube ich, in dieser Konstellation. Also es ist falsch, offiziell das zu pfeifen, aber irgendwie alle sagen, die angeblich Ahnung haben, das ist richtig gepfiffen. Also das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Das löst bei mir so einen Knoten bei mir im Kopf aus. Also.
Weil das ist ja auch, viele machen es ja mittlerweile, wenn bei einer Flanke und so weiter, dass sie die Hände hinter den Rücken machen und so, weil sie eben nicht irgendwie im schlechten Moment da angeschossen werden wollen. Aber es scheint ja nicht mal mehr so zu reichen, beziehungsweise du musst ja nicht nur das machen, du musst ja deinen Körper im Zweifel auch noch aus der Schusslinie ziehen.
Ja.
Das ist ja nicht im Sinne des Sports.
Nee, dann darfst du ja, also da möchte ich ja nicht mehr.
Ja, weißt du, dass du Gefahr gehst, wenn du versuchst zu blocken, dass der irgendwie trotzdem rangeht und dann der Versuch des Blocks eben so, also das ist doch
Nonsens. Dann musst du jetzt immer aus dem Weg springen, wenn einer schießt. Ja. Damit nichts passiert. Also
ich bin da bei dir, also absolut, ne? Wenn meine Meinung ist auch, das darf man nicht pfeifen. Und das ist natürlich in dem Spiel dann so, dass du damit auf die Siegerstraße kommst, dann machen sie ein 2-0, dann ist so ein bisschen der Flow gebrochen, hinten raus schießen sie noch ein 2-1, haben sogar noch die Chance aufs 2-2, aber sie hätten sich natürlich früher schon deutlich belohnen müssen. Und ich meine nochmal, ne, ganz kurz Spieldaten, ne? Diese 1,3 X-Goals sind inklusive Elfmeter und ein Elfmeter ist, glaube ich, X-Goal 0,8. Das heißt, wenn das abziehst, bist du bei 0,53. Und da bist du bei Köln aber immer noch bei 3,4. Also das ist ein Spiel, ist unfassbar eigentlich.
Was ich ein bisschen tragisch fand, dass Saito Maller da das Ding da gegen Pfosten haut, habe ich auch nicht ganz verstanden, warum er sich nicht noch einen Schritt mehr gönnt, um den Winkel zu vergrößern. Die Zeit hat er gehabt, aber das ist vielleicht die Unerfahrung noch. Aber das ist auch ein geisteskranker Spieler, Saito Maller. Ne? Was der da Köln carried, ist auch der Wahnsinn.
Ja, die können sich am Ende der Saison bei ihm bedanken, dass sie nicht abgestiegen sind.
Definitiv.
Und dann schauen wir mal, wo sein Weg hingeht. Ich glaube nicht, dass der noch nie an Köln spielt.
Nee, glaube ich auch nicht. Der hat ja auch eine richtig steile Karriere gemacht. Von Viktoria Köln zum ersten FC Köln. Weil wir schauen, was dann der nächste Step wird. Wahrscheinlich gleich direkt England irgendwie für 60 Millionen oder so.
Wird mir nicht wundern. Also Köln ist hat jetzt ja perfekt, also alle Zügel in der Hand. Ich meine, ein 19-Jähriger, der so eine Debütsaison spielt, der ist halt 40 wert, locker.
Ja, glaube ich auch. So, muss man ja noch einen Abnehmer geben.
Da machst du dir halt also im Zweifel die Taschen mit voll. Ich glaube ja, das Problem ist, wie kriege ich dieses Geld quasi in den Kader investiert, dass ich meine Qualität in Summe steigere? Weil eigentlich müsste man ein, zwei gute holen und ein Zeitel mal erhalten, weil wenn man mal ganz ehrlich ist und ich gucke mir die Mannschaft an, da ist jetzt auch nicht so viel dabei. Vielleicht ein Kaminski noch mit Abstrichen, die haben im Grunde genommen haben die keinen Stürmer. Hinten mit Özkajar und Simpson Poussey und Sebulonsen und weiß ich nicht, auch ein Meiner, Martel vielleicht noch mit Abstrichen. Also das ist im Grunde genommen, bei allem Respekt, ist das fast schon keine Bundesliga-taugliche Mannschaft.
Du brauchst aber auf jeden Fall eigentlich die Kohle, ja.
Aber sie haben Said El Mallah. Das heißt, die Frage ist, ich glaube, es ist sogar gut, wenn man den verkauft. Ich meine, der wird, der klar, der carried dich vielleicht auch eine zweite Saison nochmal alleine. Aber ich glaube, dass du lieber 40 Millionen in einen Kader investieren kannst, wo du dann 3, 4, 5 Leute holst, die deinen Kader in der Breite so verstärken, dass du einfach in der nächsten Saison in der Gesamtheit und in der Breite auch besser bist.
Ich glaube, Brighton oder so war dran. Die sind aber dann wieder aus dem Poker ausgestiegen. Irgendein englischer Club war dran. Ich glaube, es war Brighton. Aber bin ich mir gerade nicht ganz so 100% sicher. Und wenn es ein englischer Verein ist, dann kommt ja auch meistens ein Haufen Kohle um die Ecke.
Ja, das ist in jeder, also in jedem Fall, wer auch immer das den Zuschlag bekommt, mindestens 40, vielleicht sogar mehr.
Ja,
vielleicht
Brighton
ist auch 60 wert. Ja, vielleicht
ist, ja, vielleicht ist auch, ja, klar. Wenn du gut verhandelst, so irgendwie hier mit ne, Starteinsätze, Erfolgsprämie und Schlag mich tot, Schönwettergarantie, dann kannst du mal schnell auf die 60 gehen. Gut.
Zweite Liga?
Zweite Liga. Kann man eigentlich die Schalke 04 schon zum Aufstieg fast gratulieren, wa? Das Topspiel gegen Paderborn hat man fulminal mit ganz viel Willen und Disziplin 3-2 gewonnen nach 2-0 Rückstand. Da muss man auch mal den Hut ziehen. Und man muss immer noch erwähnen, dass ja der absolute Leistungsträger Dzeko immer noch verletzt gefehlt hat oder fehlt. Und da dreht man halt auch mal das Spiel auswärts von einem 0-2 zu einem 3-2. Und da muss ich schon sagen, wenn man sich auf die Tabelle guckt, hat man jetzt 64 Punkte, hat 6 Punkte Vorsprung auf Paderborn. Da kann man eigentlich schon sagen, das Ding ist durch. Also das lassen die sicher nicht mehr nehmen. Die Form ist überragend von Schalke. Man gewinnt alles, was man gewinnen muss. Man hat von den oberen 5 hat man von 24 Punkten 20 geholt. Also es zeigt auch, gegen die Starken punktet man, gegen die direkte Konkurrenz. Und das ist halt einfach Aufsteiger.
Ja, Paderborn hatte jetzt das nächste schwere Spiel gegen Elversberg. Elversberg muss gewinnen, um noch am Aufstiegsrennen teilnehmen weiterhin zu können. Sonst sieht es sich so langsam aus. Ne? Für Darmstadt ist ja jetzt auch Feierabend. Die sind da jetzt auch rausgefallen. Das Unentschieden gegen Hannover, nee, gegen Elversberg reicht nicht. 51 Punkte, jetzt ist halt nur noch Elversberg, Hannover, Paderborn, Schalke übrig. Wie gesagt, Elversberg muss eigentlich zu Hause gegen Paderborn gewinnen. Für Hannover ist es die Riesenmöglichkeit, sich entweder Platz 3 mehr oder weniger zu sichern, beziehungsweise wirklich nochmal hinten raus auf Platz 2 ranzukommen. Haben auch ein gutes Torverhältnis. Ich lege mich fest, also Schalke hat es in der eigenen Hand, gewinnen sie, sind sie durch. Von daher, ich lege mich fest, Schalke steigt gegen Fortuna Düsseldorf am nächsten Spieltag in die Bundesliga auf. 20.30 Uhr, schönes Spiel, kann man sich sogar angucken.
Mhm. Ist schönes Forum dafür, ne? Topspielabend.
Also ja, und ich meine, für Fortuna Düsseldorf, diese 15. Ne? Da, also wir reden gleich nochmal kurz über den Abstiegskampf, weil der ist auch ein bisschen spannend.
Da geht es halt richtig um
da
was.
Da geht es ja um alles. Also da ist ja komplett die Lichter an in Düsseldorf. Aber das lässt sich Schalke nicht nehmen. Ich glaube sogar, die hauen die weg. Die sind gut drauf. Ich glaube, Schalke haut die weg. Und dann wissen wir zwar noch nicht alles, weil eben Elversberg, Paderborn und Hannover erst Sonntag spielen.
Mhm. Aber man hat dann nochmal einen riesigen Schritt gemacht, dass man nach dem Spieltag eventuell sich zum Meister krönt.
Naja, wenn es dann ja auf der Couch ist. Es ist ja auch nur noch ich sag mal, auf dem Papier. Ne? Also
genau.
Man kann natürlich nicht den Aufstieg feiern, weil wenn sie gewinnen, dann haben sie 9 Punkte Vorsprung. Das sind doch natürlich. Nee. Paderborn kann ja nachziehen. Dummkopf. Natürlich. Sie haben dann 9 Punkte Vorsprung, zumindest über Nacht. Das kann wieder auf 6 Punkte rutschen. Aber was Natürlich, ich bin doch blöde.
Ja, das ist richtig. Was rede ich denn
hier? Das ist richtig. Das geht ja nicht um Paderborn, es geht ja um Hannover. Natürlich, sie sind aufgestiegen mit dem Sieg. Ich gucke die ganze Zeit auf Paderborn, ich habe ja völlig den Denkfehler. Es geht ja um Hannover, sie haben 7 Punkte vor Hannover. Klar, gewinnen sie, sind sie mindestens 7 Punkte immer noch. Ja klar, sind sie durch. Mit dem Sieg, also sind dann nicht rechnerisch nicht Erster, auch wenn sie
de facto
Erster sind, aber nicht rechnerisch, aber sie sind rechnerisch Zweiter. Den kann Platz 2 dann nicht mehr nehmen. Das heißt natürlich, Schalke 04 wird gegen Fortuna Düsseldorf, da lege ich mich fest, den Aufstieg in die Bundesliga fix machen.
Ja. Zu Recht dann auch, wenn man mal rückblickend auf die Saison guckt.
Unfassbar zu Recht.
Ich finde es halt auch krass, ne? Wie der Trainer, ich habe mir die Highlights jetzt 2-3 Mal angeguckt. Schalke ist halt auch einfach, macht doch Spaß irgendwie, sich anzugucken. Und da haben sie ab und an mal den Trainer eingeblendet. Mit was für einer Arschruhe und Ausstrahlung, der da so an der Seitenlinie steht und dirigiert. Hat so ein bisschen anders als Kompany, aber halt auch diese Ausstrahlung der Ruhe finde ich bemerkenswert.
Ja, ich finde auch, die haben was voneinander, ne? Die haben eine ähnliche Art.
Ja, so dieses nicht aufgeregt sein und nicht so hart emotional, sondern wirklich immer mit viel Übersicht und mit viel Respekt auch. Und das gefällt mir. Das hat eine geile, geile Attitüde. So, das finde ich gut.
Ja.
Gut, gucken wir mal ein bisschen nach unten.
Abstiegskampf, alles ab Platz 12.
Ja.
Und Preußen-Münster würde ich, glaube ich, verabschieden.
Ja.
Ne, verloren jetzt gegen Bielefeld, 17 gegen 18. Das zeigt man ja auch, wie eng es ist. Und das war vor der Partie 17 gegen 18. Bielefeld gewinnt. Bielefeld steht auf Platz 13. Ne, da sieht man einfach mal. Und dann muss man sagen, Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld haben halt ein brutal gutes Torverhältnis. Da ist Braunschweig und Fortuna Düsseldorf und Fürth ein bisschen in den Hintern gekniffen. Bei denen sieht es überhaupt nicht so gut aus. Ist super spannend. Ich meine, wir gucken mal eben auf den nächsten Spieltag. Bielefeld gegen Bochum. Bochum im Moment sehr, sehr, sagen wir mal, ambivalent, wie die auftreten. Die gewinnen mal, dann verlieren sie wieder. Also die haben auch nicht wirklich eine Konstanz drin, sind aber eben durch. Könnte mir schon vorstellen, dass da ein bisschen die Spannung raus ist.
Ja, Magdeburg kriegt einen Aufbaugegner nächste Woche.
Definitiv. Ich werde es mir live angucken. Ich kann mir schon vorstellen, dass Magdeburg das gewinnt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man bei Hertha jetzt die Saison so komplett abschenkt und sagt, das war alles scheißegal. Und insgesamt ist Hertha BSC auswärts deutlich stärker als zu Hause.
Ist auch komisch, finde ich. Das Phänomen.
Hertha hat es geschafft, in 16 Heimspielen 14 Tore zu schießen.
Das ist übersichtlich, möchte ich meinen. Die Quote ist jetzt nicht die geilste.
Und in 15 Auswärtsspielen haben sie 30 geschossen.
Krass.
Die haben 20 Punkte zu Hause geholt in 16 Spielen, die haben auswärts in 15 Spielen 28 geholt. Also die sind.
Vielleicht solltet ihr einfach nicht mehr im Olympiastadion spielen, sondern irgendwo immer einmieten für die Heimspieler.
Ja, die sollten, weiß ich nicht, Alte Försterei oder was, keine Ahnung. wir tauschen einfach die Stadien. Auswärts sind wir gut.
Ja, obwohl ich fand jetzt so nach dem letzten Spiel am Wochenende, wenn man so die Interviews sich angehört hat, also da ist schon das Frustlevel ist ja auch schon auf Anschlag. Ne? Also
ja, alles andere wäre ein Skandal. Wieso sollen wir jetzt lachen oder was ist, und sagen, ja, hey, wir sind Sechster geworden?
Ja, wieso? Der Trainer hat gesagt, gutes Ziel. Also du kannst ja zufrieden sein. Ja, du weißt, was ich meine. Dass du nicht zufrieden bist mit der Positionierung, aber da kommt halt nochmal so ein zusätzlicher Frust. Ich habe auch bei Rehse nicht mehr so das Gefühl, dass da noch eine hundertprozentige Bindung ist. Zumindest wirkt das so. Ob das so ist, weiß ich nicht. Bin nicht in seinem Kopf.
Ja, lass uns das mal später besprechen. Also das
finde ich meine,
alles sehr weit voraus. Ich glaube nur, weil wir gerade über einen Abschiedskampf gesprochen haben, ich glaube nicht, dass das Ding geschenkt ist.
Nein, geschenkt ist gar nichts. Das glaube ich auch nicht. Also Hertha wird nicht hinfallen und sagen, scheiß drauf. Das machen sie nicht.
So, bei Nürnberg gegen Fürth, das ist auch nicht geschenkt, weil das ist ein Derby. Ne? Das ist ja das. Die haben ja eine gemeinsame Stadtgrenze, so. Das ist ja ein absolutes Riesenderby oder das Frankenderby, ne? Also das größte Spiel für die eigentlich in der Saison. Egal, ich meine, für Nürnberg geht es aber auch gar nichts mehr, aber das schenken die halt nicht ab. Da geht es nochmal um eine ganze Menge. Und bei Braunschweig geht es halt gegen Kiel und Kiel ist wahrscheinlich durch. Also, ja.
Dann hast du noch Dresden-Lautern. Ist jetzt auch keine Laufkundschaft, ne? Also,
auch wenn ich kann mir vorstellen, dass Dresden die weghaut, ehrlich gesagt.
Echt? Also.
Ja. Oh, Lautern ist Müll. Ich sag's dir ehrlich.
Ja, Lautern,
die verlieren
Lautern
gegen wurde Kiel jetzt 3-0 und gegen Braunschweig 2-0.
Wurde auch kritisiert, dass die jetzt ihren Talenttorwart da in dem letzten Spiel gesetzt haben. Der spielt ja, glaube ich, aktuell Oberliga oder Regionalliga oder irgendwie sowas. Gegen Braunschweig. Da hat er sein Debüt gehabt. Dafür wurden die kritisiert. Das macht schon so, hat schon ja, so ein
du
bisschen.
Du greifst halt ein bisschen ein, ne? Wenn du halt
genau. Du schenkst halt Punkte her.
Ja. Ich meine, keiner sagt, was, wenn der einen überragenden Tag hat, der kriegt halt auch eine 5, ne?
Der hat ein Tor verschuldet.
So, und dann kann man natürlich sagen, ja, gut, okay, die sportliche Integrität und so, darum geht's schon noch. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, ey, aber Lautern Plan für die nächste Saison, ist doch nicht unser Problem, dass ihr keine Punkte holt. Ich finde, beides ist legitim, ehrlich gesagt. Ne? Also ich sag ja selber bei Hertha, im Normalfall musst du jetzt irgendwie einen Boris Lum spielen lassen und Clemens und so, die nächstes Jahr halt da sind, weißt du? So, ja. Weil du ja da auch eine Bühne geben willst, willst du jetzt noch irgendwie einen 35-jährigen Dämme spielen lassen, der nächstes Jahr keinen Vertrag mehr hat, weißt du? So, ich kann das schon verstehen. Also, es hat ja beides seine Legitimität. Natürlich, die sich aufregen, sind immer die
eben unter leiden. Die Konkurrenz, die
Direkte. Genau.
Ja. Naja, stimmt schon. Ja, spannend. Also, das ist auf allen drei Ligen richtig, richtig spannend und ich weiß gar nicht, ist das schon ab nächste Woche oder danach, wo es dann nur noch Parallelspiele gibt?
Nur noch Konferenz? Der letzte Spieltag, haben sie ja mal abgeschafft. Früher waren es die letzten beiden, es ist nur der letzte.
Echt? Nur der letzte?
Ja. Es waren mal die letzten beiden, aber es ist schon länger nicht mehr so.
Ja, da sieht man mal, wie lange ich schon wieder keine Konferenz geguckt habe. Wahnsinn.
Das lässt tief blicken.
Aber naja, ich musste mich halt immer in der Regionalliga rumwühlen. Ich verrate dir was, da gab es keine Konferenz.
Das ist dieses Jahr anders.
Da musstest du gucken, ob du in der Zeitung noch was findest. Ja, Tatsache, ja.
Ist dieses Jahr dann etwas anders.
Gott sei Dank.
Da kannst du dir dann quasi die ganz große Konferenz angucken, wenn man bei Regensburg spielt. Und zeitgleich dann
Duisburg bei Viktoria Köln.
Genau. Und ja. Essen in Ulm.
Und am Sonntag direkt danach gucke ich mir die große Konferenz an von der zweiten Liga. Weil dritte Liga ist Samstag.
Ja. Da kannst du dir danach erstmal direkt die erste Liga angucken.
Stimmt, da kann ich mir danach, um Gottes Willen, da muss ich das komplette Wochenende blocken, das ist ja schon wieder Stress.
Danach kommt dann, und danach die Woche, und damit können wir dann auch schließen, ist, da können wir uns sogar mal verabreden, ganz locker, ist nämlich der Finaltag der Amateure.
Ja.
Mit dem großen Finale DFB-Pokal. Da kann man nämlich von 11 Uhr morgens bis abends um 20.30 Uhr und dann halt, also bis am Ende dann 22 Uhr oder was, Fußball gucken.
Das kann man eigentlich verbinden.
Ich habe das letztes Jahr gemacht. Ich habe letztes Jahr einfach mal ganz entspannt 12 Stunden in der Kneipe gesessen.
Das ist gut. Oder man macht ein Grillerchen an. Also ja, beides geht. Beides ist sehr charmant.
Das können wir uns überlegen.
Finde ich gut. Jo, das ist doch ein schönes Ende für so einen Podcast. Hat begonnen mit der Sonne und endet mit einem Grillerchen oder mit einem Bier, wie auch immer.
Das sind Frühlingsgefühle.
Ich merke schon. Die Hormone sprießen.
In diesem Sinne, mein Bester, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Champions-League-Spiel und wir hören uns hier alle in dieser Runde in der nächsten Woche wieder.
Genau, bleibt gesund, genießt das Spiel, genießt die Spiele und bis nächste Woche. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ich schlag den Ball lang.